Happy Shooting, Folge 522. Wo schneide ich Personen durch? Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyYourCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag.
Ja, dir auch. Alles gut?
Ja, alles gut. Ich sehe gerade, ich habe mehr Wasser gekriegt als meine Blume im Fenster.
Du hast mehr Wasser gekriegt?
Ah, aber die Blume nicht.
Verdammt. Du musst beim Gießen besser aufpassen.
Ja, vor allem mehr gießen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Du gießt also deine Blumen mit mehr Wasser?
Oder wie muss ich das verstehen?
Vor allen Dingen mit weniger Wasser. Kalauer. Heute das Kalauer Fest mit Boris und Chris.
Ja, das war's. Besser wird's auch nicht mehr.
Nee, wir lassen das.
So schaut's aus.
Das war's für heute. Schön, dass ihr alle... Ja, Happy Shooting, der Podcast rund um das Thema Fotografie. Wir sind heute live und haben tolle Sachen, unter anderem nachher auch wieder einen Gewinn.
Gewinne einmittel.
Nicht wahr?
Ja, die Gelenkaufgabe ist dran.
Mhm. Richtig, aber wir fangen mal vorne an, wie sich das gehört. Und zwar hat diesmal der Krisu uns ein Geräuschrätsel geschickt und das fährt jetzt der Boris mal ab.
Ja, sobald er hier...
Ihr dürft mitraten und am Ende der Sendung schauen wir dann mal, was es tatsächlich war.
Der erklärt auch gleich noch selbst ein bisschen was dazu. Ich spiele einfach mal ab.
Hallo, grüß euch. Nachdem ich mich da neulich einmal vertan habe, völlig mit dem Verschluss von einer Kamera, bin ich da aber auf ein Geräuschrätsel gekommen. Und das möchte ich euch heute da vorstellen. Und zwar sage ich es euch gleich, ich habe da zwei Praktikas neben mir liegen. Die eine hat einen Gummituchschlitzverschluss, der von links nach rechts losgeht. Und die andere hat einen Metallschlitzverschluss, der von oben nach unten losgeht. Und eure Aufgabe ist es jetzt zu erraten, welcher ist der Gummituchschlitzverschluss und welcher ist der Metallschlitzverschluss? Hätten wir da mal die Kamera 1. Und dann hätten wir da die Kamera 2. Das war jetzt ein 125stel, das ist die Blitzsynchronzeit bei den Kameras. Dann tun wir die Kamera 1 aufziehen. Dann tun wir die Kamera 2 aufziehen. Habt ihr Lust, das nochmal geschwind anzuhören? Kamera 1, Kamera 2, na dann ratet mal schön.
Ja, schöne Idee.
Ich habe keine Ahnung.
Welches war der Gummituch? Ich habe das Rätsel ja schon gemacht, als ich mir das angehört habe, denn der Krisu hat mir natürlich eine lange Datei mit den Erklärung und Link und Auflösung. Das heißt, das muss ich auseinanderschnippeln, damit wir nachher eben die Auflösung schnell hören.
Ich rate jetzt einmal, der erste, der klingt metallischer als der zweite.
Der erste klingt metallischer als der zweite.
Auch für mich. Das heißt, das ist der Metallverschluss, der zweite ist der Gummituchverschluss. Sage ich jetzt einfach mal. Ich habe nicht geguckt.
Du sagst, der zweite ist der Gummi. Mhm. Okay. Na denn.
Ja, kann sein. Kann auch voll daneben sein.
Du wirst schon sehen, was du davon hast.
Ja, werde ich wohl, ja. Gut, wir sind heute wieder live dabei. Es ist der 22. August 2017 und wer hier live zuhört, der darf natürlich auch wieder live Fragen über den Zaun werfen. Wir haben unter anderem den Slack, da gibt's den Kanal HS-Fragen, wo ihr Fragen reinposten könnt oder auf Twitter unter Hashtag HS-Frage. Und wir gucken dann am Ende der Sendung mal in die Fragen rein. Und ich glaube, wir haben auch schon noch ein paar aufbewahrt, die eh schon da waren.
Korrekt, ja. Also das einfach im Slack ist super, immer reinschmeißen. Ich sammle das alles.
Und zwar jederzeit. Folgen. Das bei Twitter ist ja immer so ein bisschen tagesaktuell, weil sonst scrollt uns das weg. Auf dem Slack könnt ihr tatsächlich jederzeit was reinwerfen, wenn euch was einfällt. Und wir sammeln die dann. Ihr müsst nur vorne immer Frage-Doppelpunkt davor schreiben, damit wir das von den restlichen Unterhaltungen so ein bisschen trennen können.
Mhm. Ganz genau. Mhm. Und wir haben ja demnächst noch wieder die ein oder andere Doppelfolge, weil wir müssen ein bisschen vorproduzieren. Du bist ja ein bisschen wieder unterwegs.
Ja.
Ja, und von daher immer her damit. Dann kommt das in den nächsten Folgen dran. Ja.
Tja, dann noch ein ganz kurzes Update in eigener Sache. In Berlin ist im September, 23. und 24. September unser Film-Extrem-Workshop, der war ausverkauft. Es ist jetzt ein Platz da frei geworden. Also wer dann noch Bock hat, kann sich den letzten Platz krallen. Das ist wieder in Berlin-Adlershof. Und ich habe jetzt auch noch was organisiert. Und zwar an dem Freitag Nachmittag vor dem Workshop haben wir tatsächlich jetzt die Möglichkeit, in Berlin-Sarrow die Produktion von Adox, die Filmproduktion von Adox zu besichtigen.
Cool.
Sehr cool. Und weiterhin ausverkauft oder wie jetzt nachdem eine Zeit lang noch ein Platz frei war, jetzt ausverkauft Bhutan, das im Oktober stattfindet. Also der ist jetzt auch weg aus der Liste.
Tja. Ja, Berlin, das ist bestimmt interessant da.
Ja.
Produktion, also, ein bisschen Behind the Scenes und ein bisschen Erzählung Film, dazu.
Film extrem, da geht's halt um extremes Arbeiten in extremem Licht mit viel Push-Pull, abgelaufene Filme. Also das, was man normalerweise eben nicht so viel macht. Thema Cross-Entwicklung von Farbfilmen, also Diafilm cross-entwickelt als Negativfilm zum Beispiel.
Cool. Mhm.
Und möglicherweise, wir hatten ja jetzt am Wochenende hier Film-Einsteiger-Workshop in der Villa. Mhm. Und da könnten wir möglicherweise, also da hat ein Teilnehmer, der ist nämlich Radiologe, hat Röntgenfilm mitgebracht.
Ah, den habt ihr ausprobiert?
Hatten wir leider keine Zeit mehr dazu, aber ich werde den jetzt mal demnächst so in 4x5 Zoll große Stücke schneiden. Und das wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit, mal damit zu experimentieren, weil keiner weiß, was das Ding für eine ISO hat und
schneidest du dann im Dunkelsack frei Auge zu, ne?
Freie Schablone. Also musst du eine Schablone bauen.
Ja, na klar.
Und vorsichtig sein, weil mit Schneidewerkzeug in einem Dunkelsack, ja, dann ist der plötzlich ein Hellsack.
Ratzfatz ist der nicht mehr dunkel. Wie groß sind diese, sag schnell, die Röntgen?
Ich glaube so 13 mal 18 oder so. Das ist so für
okay.
Ja, das sind relativ kleine. Ich hatte ja mal hier so Thorax-Röntgen-Sheets, also so richtig große, die so für Brustkörbe und Zeug waren. Die habe ich leider nicht mehr. Die sind dann aus diversen Gründen nicht mehr bei mir. Aber das hier, das ist so von der Größe, so da werden so Hände, Fußgelenke und so Sachen werden damit gemacht oder wurden damit gemacht.
Ja, das ist ja heute noch, alles, ist ja noch alles handelbar im
Dunkelsack. Dann. Das ist ja eben, das ist noch handelbar.
Ich hatte jetzt an diese großen Dinger gedacht, wie du schon sagst, so Brustkorb.
Nee. Gibt's ja, ich meine, Röntgenfilm, du kennst, wenn du schon mal die irgendwas Kiefer gerönt oder Zähne gerönt bekommen hast, dann weißt du, dass die in sehr vielen unterschiedlichen Größen kommen.
Eben.
Ja, ich hatte irgendwie, so Pferdethorax, weißt du.
Hatten wir auch. Ja. Wir haben ja, unser Pferd ist auch schon mal gerönt worden am Rücken. Und das sind dann schon etwas größere Stücken.
Ja. Naja, also ist auf jeden Fall zuschneidbar auf 4x5 in irgendeiner Form, werden wir es schon hinbekommen. Ansonsten machen wir es freie Schnauze.
David fragt, wo du die Röntgenstrahlen hernimmst zum Belichten. Das ist ja ganz einfach. Röntgenstrahlung ist ja überall. Du musst nur lang genug belichten. Nee, Quatsch. Das Ding ist natürlich auch so lichtempfindlich. Ne?
Röntgenlicht ist Licht. Das hat nur ein bisschen mehr Energie als unser sichtbares Licht. Und damit belichtet das auch Schwarz-Weiß-Film oder beziehungsweise Röntgenfilm ist eigentlich fast normaler Schwarz-Weiß-Film. Also da ist empfindliches Silber drauf, lichtempfindliches, und das wird auch in normalem Licht belichtet. Der ist insofern ein bisschen anders, dass Röntgenfilm manchmal zweischichtig ist, also dass er auf beiden Seiten des Kunststoffträgers eine empfindliche Schicht hat. Und manchmal hat Röntgenfilm auch noch hinten auf der Rückseite so eine Reflexionsschicht. Und das sorgt dann dafür, dass die Bilder manchmal nicht ganz so knackig scharf wie bei Fotofilm rauskommen. Aber wird mal sehen.
Ja, muss man alles mal ausprobiert haben. Ne?
Und da ich nicht weiß, was das für eine ISO hat, werde ich dann mal eine Belichtungsreihe machen. Also die machst du dann mit der Großformatkamera, indem du die Kassette einfach in Schritten aufziehst und immer eine Sekunde belichtest oder so oder eine halbe. Das heißt, du ziehst ein bisschen den Schieber raus, machst eine Belichtung, ziehst ein bisschen weiter raus, machst nochmal eine Belichtung und so weiter, okay, bis du dann durch bist. Und dann schneidest du das der Länge nach, also so, dass auf mehreren, also in Streifen, so dass auf den Streifen immer jeweils die Belichtungsreihe drauf ist. Und dann kannst du diese Streifen wieder unterschiedlich lange entwickeln.
Ah.
Und irgendwann hast du den Sweet Spot und dann hast du ungefähr die ISO raus und ungefähr, wie sich das Ding am besten entwickeln lässt. Pfiffig. Und das ist jetzt mal so die Idee, also das zumindest, ich habe das in dem Fall wirklich noch nicht gemacht, so einen Film ausgemessen. Aber das wäre jetzt mal die Vorgehensweise, die mir am logischsten erscheint. Weil ich habe kein Densitometer oder sowas, wo man es dann tatsächlich durchmessen könnte. Das heißt, ich muss das so ein bisschen vor Auge machen. Aber ich glaube, so wird das ganz gut gehen.
Mhm. Und dann machst du aber mit jedem Streifen, machst du dann quasi dieselbe Entwicklung oder die gleiche Entwicklung, nur ein bisschen länger dann jeweils immer.
Fängst genau.
Kurzen, aber machst dann nicht eine Stand, eine Kipp.
Naja, bla, du könntest jetzt eine fünfdimensionale Matrix aufmachen. Ich sag mal, Standardverdünnung, zum Beispiel Rodinal 1 zu 50, das funktioniert immer. Und den kannst du dann von 6 bis 15 Minuten irgendwie halt in 2 Minuten Schritten machen oder so.
Ja, okay.
Und dann hast du relativ bald raus, wo der Kontrastumfang gut ist und wie du ihn dann handhaben kannst.
Ja, muss man dann nur, während man die Aufnahmen macht, gut protokollieren, ne?
So. Natürlich, da musst du schreiben.
Und die Entwicklung gut protokollieren, so welcher Streifen war jetzt hier wo drinne und
genau.
Sonst sagt man hinterher, das wäre jetzt gut, aber verdammt.
Ich meine, dann kannst du im Detail immer noch hergehen und sagen, so jetzt machen wir das gleiche nochmal mit einer 1 zu 100 Verdünnung oder mit einer 1 zu 25 Verdünnung.
Ja, aber du hast ja dann kein bewegtes Ziel mehr, du hast ja dann ein Beispiel schon. Ne?
Und dann genau, sagen, und, vor allem hast, besser. Und vor allem, also Standentwicklung musst du eigentlich nicht testen, weil da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Bestandentwicklung einfach irgendwie funktioniert. Die ist so dermaßen ausgleichend, die funktioniert eh immer. Tja.
Na, da bin ich mal gespannt. Also wenn ihr da Streifen macht in Berlin, einen Teststreifen, oder wenn du das vorher schon mal machst, dann auf jeden Fall mal ein Scan von oder mal ein Foto von.
Ja, das wird dokumentiert. Das da werde ich
einen
Blogbeitrag draus machen.
Sehr gut. Ja. Sehr gut. Der Mike hat uns einen Audionachtrag geschickt. Das geht um das Bild Ich falle. Wer sich noch erinnert, wir hatten bei Falle ein Bild besprochen, wo er sich quasi selbst ein Bein gestellt hat, so eine Mehrfachbelichtung. Da hat er sich selbst quasi den Tisch in den Weg geschubst, um dann zu stolpern und zu fallen. Und die Weingläser standen auch schon schräg und waren kurz vorm Umkippen.
Und da.
Ah, ich erinnere mich.
Ja. Warte mal, wir tun es mal nochmal, wir verlinken uns nochmal den Shownotes.
Ja, ich sehe gerade
den. Also, wo er selber zweimal drauf ist,
genau. Link haben wir dabei, er hat auch einen Link zum Making-of. Ich lasse ihn mal erzählen.
Hallo, Happy Shooting und Gemeinde. Nachträglich noch danke für die Besprechung meines Bildes, Ich falle, in der Folge 514, welches ich im Rahmen der Aufgabe HS Falle aus der Folge 510 erstellt habe. Das ist das Bild, in dem ich selbst hektisch über den Ecktisch falle, weil ich mir den selbst als Falle gestellt habe. Klar ist das Bild eine Montage und ja, ich hatte mich bei der Simulation des Fallens aufgestützt. Und auch die Weingläser benötigten Handarbeit und Retusche. Ihr wolltet doch ein Making-of, hier ist es. Zu finden auf meiner Homepage www.mikefink.de unter der Rubrik Blog. Die habe ich übrigens bei eurem Sponsor erstellt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. In diesem Sinne, 3-1 Foto.
Ja, oh, schön dokumentiert.
Ja, das nenne ich mal wirklich Aufwand, den er da getrieben hat.
Mhm.
Das ist wirklich ein schönes Composite. Also da erklärt er wirklich, welche Aufnahmen er im Einzelnen gemacht hat.
Auch dass er sich eine Sache sehe ich jetzt nicht. Und zwar in dem endgültigen Bild, da ist sein von uns aus gesehen rechtes Bein nach hinten angewinkelt.
Mhm.
Diese Anwinklung, wo hat er die aufgenommen?
Das siehst du weiter oben.
Weil er steht ja.
Das siehst du weiter oben.
Ah, jetzt habe ich's. Alles klar, alles gut.
Also er hat zwei Stehaufnahmen.
Ja, jetzt habe ich's, ja.
Einmal mit
klar, alle Elemente Knie. Dabei.
Genau, alle Elemente rein in verschiedenen Variationen. Und dann ist das wirklich feinste Layerarbeit und Maskenarbeit.
Ja, wobei so schlimm sieht mir das jetzt nicht aus.
Ja, aber das ist, da steckt schon
Arbeit hinter.
Das machst du nicht in 10 Minuten fertig. Also das
ganz klar.
Verdient schon wirklich Anerkennung. Das ist schon toll. Und vor allen Dingen hat er auch schön geschrieben mit dem Weinglas, wie er das gemacht hat. Da hat er nämlich einen Klebestreifen dran gemacht. Und da sagt er hier im Schritt 6, kommt das rechte Weinglas, das sind ja zwei Weingläser, die da stehen, ne? Ein rechtes, ein linkes. Also im Schritt 6 hat er das rechte Weinglas präpariert und da schreibt er, um das rechte Weinglas schräg zu halten, klebt oben ein bisschen Tesafilm mit dem das Glas in die Schräge gezogen wird. Das heißt, er hat dann einen Tesafilm dran gemacht, um eben nicht mit der Hand an das Glas zu gehen. Mhm. Hat das Ganze schräg gestellt und dann ausgelöst. Und dann kannst du ja in der Retusche einfach nur das Glas ausschneiden, weil es keine störende Hand im Weg. Ja. Schritt 7 ist dann das linke Weinglas kaputt machen. Denn um das Weinglas schräg zu halten, klebt oben ein bisschen Tesafilm mit dem Glas, mit dem es schräg gezogen wird. Um es kaputt zu machen, stelle man sich so tölpelhaft an, dass der Tesafilm sich löst, das Glas auf dem Tisch zerschellt und der Traubensaft sich über das Set ergießt.
Wie Traubensaft?
Ja, dann war gar kein echter Wein. Wobei
der Wein ja auch Traubensaft ist. Ne? Das Bild ist ja Betrug. Alles andere war okay, aber das ist ja Betrug.
So, dann musste er putzen. Derweil können auch Erdbeeren verzehrt und die Flasche aufgeräumt werden. Zu viel im Bild macht das Bild auch nicht besser. Also musst du dir vorstellen, er musste das ganze Set irgendwie erstmal wieder sauber machen und putzen und durfte dabei ja den Tisch nicht verrücken und so. Ne? Sonst hätte er nochmal von vorne anfangen müssen. Also wirklich sehr stark.
Oh, und da hat er das in GIMP montiert. Mhm. Cool.
Na ja, klar, GIMP, ne? Hat auch Layer und Masken.
Ja, klar.
Kann
klar.
man machen.
Heißer Scheiß.
Ja. Fand ich jedenfalls klasse. Mike, ja.
Danke für die Doku.
Respekt. Sehr geil.
Tja. Affinity iPad.
Ja.
Da gibt's was Neues. Also gibt's eine neue Version?
Ja, es gibt was Neues und was Neues. Oder was Neues, was Altes. Worum geht's? Es gibt ein Update mit, ich habe gar nicht gezählt, wie viele überarbeitete und neue Funktionen. Also das Ding wird immer mächtiger, für iPad wohlgemerkt. Und Serif hat sich entschlossen, den Preis, den Einführungspreis von 22 Euro jetzt so zu lassen, dauerhaft.
Oh.
War ja ursprünglich angekündigt, dass das ein Einführungspreis ist, bis jetzt ungefähr so. Und dann soll, oder bis, weiß nicht, September. Und dann sollte das teurer werden. Aber jetzt auch nicht viel, ne? Das wären dann, weiß ich, glaube ich, auf 30, 35, weiß nicht, was da diese nächste Preissektion ist. Ja, und da haben sie aber gesagt, es gab jetzt so großartiges Feedback und wird so gut angenommen. Also mit anderen Worten, die Verkäufe sind offensichtlich genug.
Na, ein Schelm, wer böse dabei denkt, weißt du? Wir werden es irgendwann teuer machen, kauft jetzt schnell und dann plötzlich doch nicht mehr.
Ja, bei den Desktop-Sachen haben sie es ja so gemacht. Also von daher wäre das schon zu vermuten gewesen. Aber die werden da schon ihre Kalkulationen haben. Ich persönlich, also ich freue mich ja. Ich habe jetzt auch kein iPad, ich brauche das ja auch gar nicht, von da ist mir auch egal, was es kostet, ist schon klar. Aber ich freue mich für alle, die das jetzt natürlich auch weiterhin günstig beziehen können, wenn sie bisher noch am Überlegen waren. Alles ist schön. Ich habe aber trotzdem irgendwie so ein flaues Gefühl in der Magengegend, weil Serif mit diesen Affinity-Produkten unfassbar professionelle Produkte auf die Beine stellt. Und die zu so einem Schnapperpreis anbietet, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, wie das als Geschäftsmodell funktioniert. Die entwickeln da und entwickeln. Es gibt die Mac-Version von Foto und Designer. Sie haben jetzt die erste Windows-Version, ich glaube, als Beta raus, glaube ich, vom Designer oder von Foto, ich weiß jetzt nicht genau. Wird also Cross-Plattform. Jetzt für iOS ist draußen. Das sind alles so Preise, sagen wir mal 50 Euro und weniger für so ein Produkt. Und bisher waren alle Updates kostenlos. Kein Abo-Modell, haben sie ja auch in so einem Beitrag mal gesagt, dass sie da derzeit nicht drüber nachdenken.
Also ich habe ja schon mal geäußert und da bleibe ich auch dabei, dass ich schon davon ausgehe, dass die früher oder später auf ein Abo-Modell umsteigen werden. Weil es tatsächlich, wie du sagst, schwierig ist. Sie haben ja, es gab ja schon auch mal die Aussage vom Chef, dass sie derzeit noch nicht über ein Abo-Modell nachdenken, sinngemäß.
Ja.
Aber man konnte diese Aussage schon so deuten, dass sich das offen lassen. Und ich meine, wie willst du denn gegen so ein Adobe ankommen, wenn du nicht erstmal möglichst viele Leute an Bord holst für möglichst wenig Geld? Ich denke, in der Phase sind die gerade. Mhm. Und ich behaupte mal, warte noch 1-2 Jahre und vor allem, wenn das Portfolio dann komplett ist, wenn die Fotografen auch noch einen Lightroom-Ersatz bekommen und dann in Scharen rüberkommen. Mhm. Trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, ein Abo an den großen Platzhirsch Adobe zu zahlen, die mit ihren Versionen vor der Creative Cloud uns ja alle wirklich gemolken haben bis zum Umfallen. Mhm. Also preislich, die waren ja teilweise in Europa mehr als doppelt so teuer wie in den USA. Und das bei einer Software-Suite, die an sich schon irgendwie Tausender gekostet hat oder so. Also dramatisch teurer. Also wenn ich die Wahl habe, zwischen Adobe jeden Monat Geld zu geben oder Serif jeden Monat Geld zu geben, dann entscheide ich mich für die kleineren, ganz klar.
Für den David.
Mhm. Ja, ist so. Also insofern, ich fände es jetzt erstmal auch nicht toll, aber wenn ich dann dafür guten Gewissens mein Adobe-Abo kündigen kann, dann ist das, wenn sich da nichts ändert, dann ist das okay.
Ja, ich bin also echt gespannt, wie das da weitergeht. Also das Ding ist ja auch, wenn du im App Store sein willst, dann musst du ja zu den App Store Regeln spielen. Und in den App Store Regeln hast du derzeit tatsächlich nur zwei Möglichkeiten, wenn du auch mal wieder Geld verdienen möchtest. Nämlich das eine ist ein Abo. Eigentlich hast du drei Möglichkeiten. Jetzt sind wir wieder beim Monty Python Sketch. Zwei Möglichkeiten gibt es. Ein Abo,
eine neue Version
und drei Versionen. Also drei Möglichkeiten gibt es. Die eine Möglichkeit ist, dass du einfach eine neue Version in den App Store reinstellst. Dann stellst halt Version 2 rein, Version 3 rein, Version 4 rein. Dann kannst du halt die neue Version kaufen oder die alte weiter benutzen. Ob die dann noch Updates erfahren, wahrscheinlich nicht. Kann aber sein, muss aber nicht. So, das wäre die eine Variante. Haben auch in der Vergangenheit schon einige Leute gemacht. Das Problem daran ist natürlich, dass du Schwierigkeiten hast, bestehende Kunden zu halten, weil der Kunde muss wieder einen neuen Kauf klicken. Das ist nicht so, dass irgendwie in deiner Anwendung dann automatisch ein bezahltes Update läuft oder sowas. Du musst halt, als ob du ein neues Produkt kaufst und installierst, parallel installieren, neuen Link, Platte wird voller, was weiß ich. Nicht ganz elegant, aber geht. Die zweite Variante wäre, über einen In-App-Kauf etwas zu machen. Also kannst ja eine Anwendung runterladen und über In-App dann Dinge freischalten. Da könnte man eben sagen, okay, es gibt eben jetzt ein Funktionspaket Version 2. So die alte Programmversion läuft so, wie sie ist. Aber was weiß ich, neue Renderfunktionen und neue Bildschirme und neue Plugins und was auch immer, die musst du dir halt freikaufen. Das wäre eine Option. Und die dritte Option, also das ist halt immer ein bisschen blöd für einen Entwickler. Wenn du solche In-App-Geschichten machst, die musst du verwalten. Du musst das Programm ja so schreiben, dass es auch ohne den In-App-Kauf läuft und dass die Funktionen sauber getrennt sind. Das ist Aufwand. Und das dritte ist eben das, was Apple derzeit absolut forciert. Und das ist das Abo-Modell. Die gehen ja ganz offensiv an die Entwickler ran und sagen, ja Mensch, wenn ihr kontinuierlichen Geldflow haben wollt, dann macht doch ein Abo.
Und also für Software?
Für Software,
ja. Das bietet Apple mittlerweile an?
Ja, natürlich. Ah. Das ist der einzige Weg, den sie derzeit anbieten, wo du halt, also abgesehen von den ersten beiden genannten, kontinuierlich Geld mitkriegen kannst. Und das ist ja auch das Ding, wo halt viele drauf umsteigen. Zum Beispiel die Schreibanwendung Ulysses ist jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Die stellen das Abo-Modell, weil sie halt sonst keine Chance sehen, da die Entwicklung weiter zu finanzieren. Finde ich ein bisschen blöd, weil Apple könnte einfach diesen Store erweitern und könnte sagen, wir bieten auch bezahlte Updates an, sodass der Kunde eben in der App sehen kann, Mensch, es gibt eine neue Version, die ist aber kostenpflichtig, dann legst du einen neuen Daumen drauf, Fingerabdruck, oder Code eingeben und dann zahlst du halt nochmal 50 Euro und dann hast du Version 2 gekauft. Mhm. Könnten sie einbauen, also die Möglichkeit hätte Apple ja das zu tun, aber sie tun es nicht.
Hirse. Ja,
Ich glaube halt, dass dieser Schuss nach hinten losgeht, weil ich verstehe das und bestimmte Sachen zahlt man natürlich im Abo und das ist auch praktisch. Also was weiß ich, habe ein Amazon Prime Abo, das wird halt einmal im Jahr bezahlt. Ich habe hier so einen Newsreader, wo ich einmal im Jahr was draufwerfe. Und sicherlich würde ich dann auch, wenn der Preis überschaubar bleibt, hier für so einen Software-Bundle regelmäßig Geld bezahlen, weil ich sehe, dass die wirklich kontinuierlich weiterentwickeln. Also Serif legt da ja gerade richtig vor. Da würde man gerne Geld lassen, also ich jedenfalls, weil ich arbeite damit ja einigermaßen häufig und dann ist das schon okay. Aber wenn das halt die Schule macht und im Augenblick geht das ja rum, ich meine, guck mal, TextExpander hat es gemacht, jetzt fallen mir drei andere Beispiele nicht ein, die jetzt in letzter Zeit auch umgestellt haben auf Abo-Modell und wenn jetzt diese ganzen kleinen Programme jetzt daherkommen und auch alle ein Abo haben wollen, das wird ja irgendwann für mich als Anwender völlig unüberschaubar, wofür ich eigentlich noch im Monat überall das Geld lasse, und das läppert sich. Wo man dann sonst sagt, ja komm, neue Text-Expander-Version brauche ich jetzt nicht. Oder das Problem beim Abo ist ja meistens, wenn du das Abo nicht mehr bezahlst, funktioniert die Anwendung nicht mehr. Und um das zu prüfen, ob du das noch zahlst, brauchst du eine Online-Verbindung. Hast also gleich zwei Probleme am Hacken. Und wenn du dann wirklich mal einen alten Rechner stehen hast, und ich habe ja nun durchaus meine Rechner auch, die ich ein bisschen länger brauche, wo ich dann kein neues Betriebssystem mehr drauf kriege, dann kann ich auf diesen Rechner gar keine aktuelle Version installieren. Da muss eine alte draufbleiben. Und ob die dann noch prüfen kann, ob ich das Abo bezahle? Also diese ganze Abo-Kram, ich finde das für den Anwender verkompliziert das, glaube ich, mehr, als dass es am Ende vereinfacht. Das finde ich persönlich ein bisschen doof. Von daher kann ich nur hoffen, dass Serif da jetzt nicht so bald drauf springt.
Du, wart's einfach mal ab. Ich meine, das ist ja alles wirklich nur ganz wilde Spekulation. Ja. Da ist ja noch nichts durch. Das ist ja alles nur...
Ja, beruhig mich mal.
Nur Chris erzählt Blödsinn im Augenblick.
Genau.
Tja.
Stimmt ja alles gar nicht. Was aber stimmt, ist, dass es Wearables. Man gebe mir eine heiße Kartoffel.
Mit Wearables.
Also Wearables gibt es.
Nein, nicht
Wearables. Veritable Umhängesachen gibt es. Dinge, die man tragen kann.
Ja, du meinst so Uhren an den Armen, die Uhren zum Beispiel. Notifications zeigen.
Fitness-Tracker.
Ah ja.
So Zeug, ne?
Bald auch Brillen mit Augmented Reality.
Gibt ja jetzt schon diese Spectacles, ne? Diese Brillen mit Kamera drin.
Ja, die haben nur Kamera. Aber die sind auch, das ist Wearable-Technologie.
Im Grunde genommen gehört das dazu.
Tragbare Technologie.
Und in diese Kategorie fällt ein neues Produkt, das nennt sich Front Row. Das kannte ich bisher als Software von Apple.
Mhm.
Jetzt ist es ein Kamera-
Stimmt, und da gab es mal Front Row.
Gab es mal, ja.
Das auch schon.
Lange her, bevor Apple TV als Hobby rauskam. Ja, und Front Row ist in diesem Fall ein Kamera und Display als Schmuckanhänger. Das kommt von Ubiquiti Labs und ist ein 55 Gramm leichtes, rundes Display. Weiß nicht, kleiner als ein Handteller. Hat Kameras auf beiden Seiten, also nach vorn und nach hinten. Und das kann man zum Beispiel als Kette, als Anhänger tragen oder Schlüsselanhänger oder was auch immer man damit machen möchte.
Aha.
Es gibt auch Halterungen, um das Ganze im Auto zu montieren. So zum Bloggen und Vloggen und was weiß ich. Und das Ganze soll Videos aufnehmen bis 2,7K. Also kein 4K, aber doch recht hoch aufgelöst mit Ton. Fotos kannst du natürlich auch damit machen. Und das Gerät hält die Verbindung zu iOS oder Android über eine Bluetooth-Verbindung.
Mhm.
So, und jetzt sagt der Hersteller, das läuft mit einer eigenen Softwareplattform, soll aber mit Android kompatibel sein, weil es ist da durchaus angedacht, das zu öffnen, sodass Entwickler eben Apps dafür schreiben können, um das System zu erweitern. Was weiß ich, wahrscheinlich Filter drauf oder Schnittstellen zu bestimmten Diensten oder was auch alles.
Mhm.
Ja, hat eine Standby-Zeit von 48 Stunden, das ist ordentlich. Dann kannst du ein Story-Mode, nennt sich das, also ein Timelapse machen. Kannst quasi deinen Tag damit protokollieren, wenn du möchtest. Dann hält sie 16 Stunden durch. Oder du bist auf irgendeinem Event oder irgendwas ist passiert. Ja, die Außerirdischen sind gelandet im Parkhaus. Dann hältst du da einfach mal live drauf und streamst. Also wie gesagt, immer über Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone. Alleine streamen kann das Ding nicht. Und dann hast du 2 Stunden Saft. Und dann kannst du halt, das haben sie wohl schon eingebaut, über Twitter, Facebook, YouTube und Spotify streamen, wenn du das möchtest. Aufgeladen wird das Ding mit USB-C. Das hat mir persönlich gut gefallen, weil ich mag diese ganzen Micro-USB-Stecker nicht. Also USB-C in 20 Minuten wieder aufgeladen. 2 Haken hat das Ding. Der erste, derzeit gibt es das nur in den USA.
Mhm.
Und der zweite ist $399.
$399. Ja, das ist wahrscheinlich, kommt der Preis daher, dass man ja im Laden oder beim Hersteller nur viereckige Displays kaufen kann. Und dass die jetzt quasi die erstmal rundlutschen müssen, damit das überhaupt, du weißt, du verstehst schon.
Ja, ist klar.
Ja, ansonsten, der Preis ist ganz schön knackig, aber Tja, rundes Display.
Tja, knackiger Preis. Ich meine, zwei hochauflösende Kameras drin und Video und so, klar, von nichts kommt nichts. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon eine sehr spezielle Zielgruppe. Würdet ihr für den Preis so ein rundes Kamera-Display-Ding kaufen, was eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone braucht, um zu funktionieren? Ich glaube, es ist ein Speicher lokal, also du kannst da lokal auch mit aufnehmen, aber wenn du jetzt halt live streamen willst, brauchst du natürlich ein Smartphone. Wahrscheinlich ist das sowas wie ein Smartphone, bloß ohne das Phone. In einem kleinen Formfaktor. Also anders kann ich mir das vom Preis her nicht vorstellen. Wahrscheinlich alles drin sein, was man braucht. So. Naja.
Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Aber gut.
Wenn man sich nichts um den Hals hängen möchte,
dann
kann man stattdessen ja auch in eine Fotoausstellung gehen. Da hängen nämlich Dinge an der Wand.
Diese Übergänge. es gibt eine Ausstellung, und zwar hat uns gebeten, darauf hinzuweisen, der Chris.
Genau.
Also liebe Happy Shooter, hallo Boris, hallo Chris. Zurzeit findet in Oberhausen eine wirklich schöne Fotoausstellung statt. 60 Jahre Sam Shaw. Anbei einiger Eindrücke, denn Fotografieren ist ausdrücklich erlaubt.
Sehr gut.
Das ist immer gut, ne?
Sehr gut.
Näheres findet ihr auf der Homepage www.ludwiggalerie.de. Eintritt 8 Euro. Die Ausstellung läuft noch bis zum 17. September 2017. Und eines der beigefügten Bilder ist bestimmt für Mona interessant. Da hat er dir was an die E-Mail dran
gehängt. Das war eine E-Mail, das habe ich jetzt hier nicht da rausgesucht. Ja, Ludwig Galerie.
Cool. Ich gucke gerade mal so ein bisschen Sam Shaw.
Also mir hat das gut gefallen. Also die Ausstellung heißt Finding the Unexpected.
Mhm.
Und ich fand das schön, dass er hier geschrieben hat, Fotografieren ist ausdrücklich erlaubt. Das ist, so gehört sich das eigentlich.
Das ist cool.
Da hat man offensichtlich erkannt, dass solche Fotos, die man eben da macht, in der Regel ja Smartphone-Fotos oder ja Eindrücke sind und damit eigentlich eher Interesse wecken, als eben zu sagen, ja, nee, muss ich nicht hin.
Natürlich. Natürlich.
Hat mir gut gefallen. Tja, ja. Schönen Dank, Chris. Wenn auch ihr einen schönen Ausstellungstipp habt, wenn ihr euch eine Ausstellung angeschaut habt sogar, die euch geflasht hat. Ich fange nochmal an. Wenn auch ihr eine Ausstellung gesehen haben solltet, die euch wirklich sehr gut gefallen hat, dann schickt doch einfach mal eine E-Mail an info@happyshooting.de. Natürlich am besten, während diese Ausstellung noch läuft. Schreibt in den Betreff gleich mit rein, dass es um eine Ausstellung geht. Dann kann ich mir die hoffentlich ein bisschen früher angucken. Nicht, dass sie dann schon vorbei ist und so. Ne? Weiß Bescheid. Bodensatz und so.
Huch. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden ja auch unterstützt wieder von enjoyyourcamera.com, euren Geschäft der Wahl, wenn es um das kleine Fotogadget zwischendurch geht.
Und so auch
das diesmal. Das war schön. Warte mal, wo haben wir denn jetzt? Hier habe ich das hingelegt. Es geht nämlich diesmal wieder um Peak Design. Und Alter, ich wusste ja, dass Peak Design viel Zeug macht. Also das ist ja alles immer irgendwie miteinander kombinierbar, was die machen. Aber es ist mir, glaube ich, erst jetzt so richtig klar geworden, was die alles machen. Ich habe nämlich ein paar Sachen hier zum Anschauen bekommen. Und zwar zum Beispiel ein Anchor-Link. Anchor-Links. Das sind diese kleinen rot-schwarzen Pinöckels, diese Knöpfchen, die man an die Kamera macht, wo sonst normalerweise der Strappen dran kommt. Und dann das Gegenstück, so ein schwarzer Clip, den du dann eben an deinen Strappen dran machst und wo du auf der anderen Seite diesen runden Knopf einhaken kannst. Und das hat dann zur Folge, dass du jetzt mit jedem Kamerastrap, den du irgendwie hast, hier diesen schwarzen Adapter dran machst und dann kannst du mit diesen kleinen Knöpfen da einen Strappen draus machen, den du schnell von der Kamera gelöst bekommst und wieder dran bekommst. Musst du aber nicht für einen Kamerastrappen verwenden, das kannst du natürlich für alles Mögliche verwenden, wo du irgendwie eine Schnur auf der einen Seite hast und ein Ding auf der anderen Seite hast.
Das sind die Anchor-Links.
Die du schnell mal koppeln oder entkoppeln willst. Das sind die Anchor-Links.
Jetzt sehe ich das.
Die sind einzeln, sonst waren die halt bei verschiedenen Produkten dabei. Das ist einzeln, kannst du also erweitern und für alles Mögliche benutzen. Und hier in der Packung sind vier Knöpfe und zwei Aufnahme-Adapter-Platten-Dinger, Clip-Dingens-Bums. Dann gibt es ein Anchor Mount und das ist ein ganz kleines Plättchen, was du unter die Kamera in das Stativgewinde schrauben kannst. Und das hat dann links und rechts eine Öse, wo du dann wieder so einen Anchor dran machen kannst. Also wo du so einen Knopf zum Beispiel dran schrauben kannst. Oder wo du halt deine Handschlaufe dran machen kannst. Oder. Ist also einfach nur eine Platte. Kommt mit so einem Innensechskant-Schrauber, dass du es auch richtig festziehen kannst. Auch das kannst du natürlich an eine Kamera machen, kannst aber an alles machen, wo so ein Gewinde dran ist. Sky is the limit, ne? So. Kann man sich alles vorstellen. So, und dann habe ich hier einen Cuff und einen Leash bekommen.
Cuff?
Cuff und Leash. Also einmal.
Diese Namen sind, die funktionieren auf Deutsch irgendwie nicht so. Nee. Cuff ist ein kleines Dorf.
Echt? Ja, stimmt. Ein Wriststrap, ein Camera Wriststrap, also eine Handschlaufe. Und das andere ist ein Ultralight Camera Strap, also eben ein Gurt. So, und hatten die auch vorher schon. Aber was ich nicht wusste, habe ich eben schon in der Vorbesprechung, ich dachte, scheiße, wo ging das jetzt auf? Ach, ich will es nicht kaputt machen. Ich lasse es jetzt mal hier so drin, ich will es jetzt, muss ich nachher in Ruhe rausholen. Die sind jetzt nicht mehr schwarz, sondern die sind hauptsächlich so ein Anthrazitgrau, eher so ein hellerer Grauton. Ich mache es doch gleich kaputt. Und von außen mit Leder besetzt.
Leder, deshalb gefällt dir das.
Mit so einem hellen braunen Leder besetzt. Und unten ist nochmal so eine Aluminiumplatte dran, so als Abgrenzer. Ich reiß es jetzt hier einfach gleich raus. Das sieht so stark aus. Oh, so muss eine Handschlaufe aussehen, Leute. Und das gleiche gibt es hier auch nochmal als Kameragurt. Das ist eben auch so ein heller Grau, Anthrazit-Grauton, so ein bisschen meliert. So eine Melange aus Grau und Hellgrau und Dunkelgrau. So glitzert auch so ein kleines bisschen, so ein bisschen so ein Lichteffekt. Und auch da sind so Applikationen mit Leder und mit hellem Aluminium und so. Oh, ist der hübsch.
Tja.
Pfiffig ist auch, dass eine blaue Naht, eine kleine blaue Naht noch dran ist. Das ist ja geil gemacht.
Gut.
Ja, also das ist, schnell zur Seite. Das ist Peak Design, großes Repertoire an Accessoires und Erweiterungen und so weiter und so fort. Schaut euch das mal an auf enjoyyourcamera.com. Da kriegt ihr übrigens, wenn ihr was haben wollt, nicht nur das, sondern alles, was ihr da findet, mit 5% bei jeder Bestellung, wenn ihr unseren einmaligen Gutscheincode Happy Shooting 2017 verwendet. Alter.
Boris macht Zeitreise.
Ich mach Zeitreise.
Ganz toll.
Happy Shooting 2017, 5%. Danke, enjoyyourcamera.com.
Mann, sind die schön. Was hast du denn da ausgegraben?
Was Thema hab ich
da ausgegraben? Fotograf und sein größter Kritiker.
Michael fragt, warum ich noch keinen Lederfetisch-Workshop gemacht habe. Michael, du bist dir nicht im Klaren, was ich schon alles gemacht habe, glaube ich. So, Fotograf ist sein größter Kritiker. Die Antwort ist nope, stimmt nicht.
Was soll das? Der Fotograf ist sein größter Kritiker.
Du kennst dieses geflügelte Wort, das hatten wir ja auch schon, dass man eigentlich sich selbst oft im Weg steht und seine eigenen Bilder eigentlich viel stärker kritisiert als das Umfeld.
Also ich kenne da Leute, die das tun. Mhm. Absolut. Ich zähle mich da selber nicht dazu, aber ich kenne Leute, die das tun, die ihre Bilder immer erstmal scheiße finden.
Ja, das geht mir auch oft so. Mhm. Bis ich dann irgendwie 2 Tage später drauf gucke und denke, hast du die gemacht? Kann nicht sein. Ja, also mir war das so geläufig und ich weiß, dass wir bei Happy Shooting schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. So,
ja, klar.
Steh dir nicht selbst im Weg und kritisier deinen Kram nicht so, sondern zeig eben das mal anderen. Und wenn man selbst schon 80% erreicht hat, dann ist das aber noch mehr, als was so manch anderer schafft. Ja, aber trotzdem steht diese Aussage im Raum. Und Canon hat mal eine Umfrage gemacht. Das war natürlich wieder irgendein Marketing-Ding, denke ich mal, wo es eben auch darum ging, ob du denn auch deine Bilder druckst und ob du auch einen schönen Drucker kaufen möchtest und so. Also vermute ich jetzt mal. Ja, und da wurden Leute befragt. Ich muss jetzt aber vorweg sagen, es waren 1000 Befragte. Also das ist jetzt mitnichten repräsentativ. Immerhin, aber trotzdem ein spannendes Ergebnis. Denn 80% der Befragten glaubten, gute Fotos zu machen. Das widerspricht mal der Aussage, dass der Fotograf sein größter Kritiker ist, nicht wahr?
Weißt du auch, warum das so ist? Na, weil die meisten Leute ja natürlich nur dann auf den Auslöser drücken, wenn sie glauben, da ist was vor der Kamera, was gut ist oder was ein schönes Bild macht. Das heißt, die haben quasi schon mal die Erwartungshaltung, dass das ein gutes Bild wird. Und dann haben die natürlich einen Bezug dazu, weil sonst hätten sie auch nicht auf den Auslöser gedrückt.
Richtig.
Und deshalb wird man seine eigenen Bilder wahrscheinlich tendenziell eher positiv bewerten.
Vor allen Dingen, ich meine, es kommt noch dazu, dass es natürlich eine Umfrage ist von Canon und die musst du ja auch erstmal bekommen. Also als wenn du gar nichts mit Canon wahrscheinlich zu tun hast, wirst du diese Umfrage gar nicht gesehen haben. Wenn du dann aber dir schon einen Drucker vielleicht mal gekauft hast oder eine Kamera gekauft hast, also ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber ich fand diese 80% fand ich erstaunlich. Also immerhin 20% haben sich ja offensichtlich so weit kritisiert, dass sie sagen, also ich bin jetzt hier noch nicht perfekt. Aber nun ja. Fand ich mal schön. Also Selbstbewusstsein ist zumindest mal da. Unter diesen 1000 immerhin 80%. Und was ich auch schön fand, ist 64% drucken die Bilder bereits oder werden dies sehr wahrscheinlich tun. Das heißt, über die Hälfte ist zumindest mal dran und diese Bilder rauszudrucken. Ich glaube aber, da können wir noch ein bisschen Basisarbeit leisten.
Ich frage mich, also gut, das ist jetzt, man muss natürlich immer sehen, wer hat die Umfrage gemacht und vor allem, wie haben die ihre Leute ausgesucht? Also wenn Canon sowas schreibt, dann haben die da natürlich auch ein sehr großes Interesse daran, den Leuten, die das dann nachher lesen, mitzuteilen, dass andere Leute ihre Bilder drucken, weil die wollen ja Drucker verkaufen. Das heißt, die werden mit Sicherheit in irgendeiner Form, ich unterstelle das denen jetzt einfach mal, die Leute so ausgesucht haben, dass das in irgendeiner Form dieses ähnliches Ergebnis rauskommt. Oder sie haben es gemacht, nachdem sie denen gezeigt haben, wie toll man mit Canon Drucker drucken kann. Und dann werden die meisten auch sagen, das will ich dann auch mal.
Ja, klar.
Also das ist alles nur Spekulation, aber
Es kann
so würd ich es tun, wenn ich Canon wäre.
Kann zumindest keine Umfrage unter den Druckerkäufern gewesen sein, weil dann müsste das ja bei 100% liegen oder nahe 100%. Von daher, okay. Ich finde trotzdem, da müsste eigentlich auch mindestens eine 80, wenn nicht eine 90% stehen, denn ich kann es nicht oft genug sagen und ich höre es so oft auf irgendwelchen Workshops, dass Teilnehmer kommen und sagen, ja, ihr habt das ja schon tausendmal erzählt und Bilder drucken und ach, wie toll ist es denn, aber jetzt, wo ich es wirklich mal gemacht habe, verstehe ich, was ihr meint. Also das ist wirklich so ein Ding, wenn man es hört, dann sagt man, ja, laber du mal, mein Bildschirm ist viel schöner und ich habe einen großen Monitor und der leuchtet und ist groß und 65 Zoll an der Wand.
Bild an der Wand ist auf jeden Fall geil, das ist ganz klar. Es ist
was anderes, absolut, ja. Ja, dann haben 24% angegeben, mehr als 300 Bilder pro Monat zu machen.
Okay, das war eine ganz eindeutig ausgewählte Zielgruppe.
Das ist heftig.
Jetzt fragen wir mal die Happy Shooting-Hörer. Wer von euch macht mehr als 300 Bilder pro Monat und wer macht weniger? Schreibt es bitte in die Kommentare zu dieser Folge. Das ist Episode 522. Also bitte sowohl, wenn ihr druckt, mehr als 300 Bilder pro Monat druckt,
Machen,
nicht drucken. Ja, trotzdem, das ist
Also 300 Bilder im Monat im Schnitt, das ist schon viel.
Das machen die meisten Amateure nicht, würde ich sagen.
Also als Fotograf, der davon lebt, logisch, das ist normal, ja, aber
Also schreibt uns in die Kommentare, 522.
Übrigens,
interessiert uns.
Die Frage
einfach mal schreiben, wie viele Bilder pro Monat macht ihr im Durchschnitt?
Die Frage ist ja, was fotografiert wird und das fand ich auch lustig, denn Haustiere gewinnen vor Selfies. Denn 59% haben angegeben, Fotos von Haustieren zu machen und in Klammern nur 57% machen Selfies.
Also das ja, aber von 59 zu 57, das
ist... Haustiere haben knapp gewonnen. Fand ich sehr schön. Wahrscheinlich war auch Mehrfachantwort möglich oder so.
Und unter den Haustieren 88% Katzen.
Wahrscheinlich,
ja. Ist ja wohl klar.
Oder Katzenähnliches. Katzen oder Katzenähnlich.
Joachim, unser Hausmeister, fragt, ob auch Zeitraffer zählen. Dann wäre er nämlich über 10.000. Im Monat.
Nein, das zählt nicht. Dann zählt nur das fertige Zeitraffer als 1.
Genau.
Wollen wir fair bleiben hier, ne? Ja, fand ich interessant. Ja. Ich glaube, wir brauchen langsam mal irgendeine App, wo wir auch so Umfragen unter unseren Hörern machen können. Wenn sich jemand berufen fühlt, eine Happy Shooting App zu schreiben, möge er mal Kontakt mit mir aufnehmen.
Aber nicht nur für Umfragen, ne? Das muss dann noch mehr können.
Ja, aber es kann ja mal langsam anfangen mit irgendwas, ne? Ja, so.
Tja.
Jetzt natürlich die Frage, wenn du deine ganzen Fotos gemacht hast und stellst sie ins Internet, dann willst du ja nicht, dass sie geklaut werden, ne?
Wieso? Vielleicht will ich das, genau das.
Ja, gut, bekannt werden,
weißt du?
Dann bist du raus.
Vielleicht stelle ich meine Bilder, also ich sag mal, also bei manchen Bildern sage ich natürlich, also ich habe zum Beispiel auf unsplash.com, mhm, was ja so ein Public Domain Portal ist, mhm, habe ich auch eine Handvoll Bilder liegen. Ich gesagt habe, okay, ich gebe jetzt mal, ich bediene mich da ab und zu und dann gebe ich auch was zurück und dann,
jo, kann man machen,
klar, ist schön. Und es gibt tatsächlich eins von den Bildern, was jetzt, ich glaube, über 600.000 Mal runtergeladen wurde.
Ja, nicht schlecht.
Also, warum nicht? Oder wurde es nur 600.000 Mal geliked? Weiß nicht. Also auf jeden Fall war es irgendwie eine riesengroße Zahl auf einmal. Und ja, das fühlt sich aber trotzdem gut an, weil das zeigt ja ein paar Leuten meine Fotos.
Lässt sich das in Karma-Punkte um? Ja, das ist etwas anderes. Worauf ich hinaus will, sind Wasserzeichen. Und da gibt es ja in der Tat, also da gebe ich dir recht, es gibt ja zwei Gründe, Wasserzeichen auf die Bilder zu platschen, wenn man sie online stellt. Das eine ist, um zu verhindern, dass sie ja entwendet werden, ohne dass sie vorher gekauft wurden. Das machen, aha, viele Stockgalerien so, dass man sich die Fotos anguckt und dann hast du halt ein großes graues X drüber gelegt und dann noch irgendwas.
Oh, wenn du Wasserzeichen meinst du also sichtbare Dinge auf dem Bild.
Ja. Keine Kryptographie in den Bildern und so.
Es gibt ja auch Wasserzeichen, die per hier Steganographie oder so in die Bilder eingebunden werden,
yep,
so dass man sie mit den Augen nicht sehen kann, aber dass man sie mit einer Software auslesen kann.
Genau.
Und das ist ja teilweise sogar so gut, dass man da diverse Bearbeitungen mit dem Bild machen kann und die trotzdem noch gefunden werden, ja, können.
Die meine ich jetzt nicht.
Also meinst sichtbare, das so ein Logo in der Ecke oder diagonal drüber, genau, oder irgendwas und so.
Wo du halt dem potenziellen Dieb in Anführungszeichen mal ganz klar sagst, tu's nicht, ja, mhm, weil hilft dir nichts.
Also so Shutterstock macht Shutterstock dann irgendwie so fett diagonale Banner drüber mit ihrem Logo, genau, und so.
Wenn du selber Galerien machst, es gibt Galerieanbieter nutzt, wo du deine Bilder verkaufen kannst. Sowas habe ich ja auch schon genutzt. Da kannst du eben auch deine Bilder in einer gewissen Qualität hochladen, sodass sie eben vom Kunden schnell angeguckt werden können. Und falls dem Kunde das ja schon reicht, weil wenn das Bild mal im Browser ist, kannst du es ja speichern oder dann drucken. Machst du halt ein fettes Wasserzeichen drüber, so, ne? Nach dem Motto, ja, das wäre dein Bild gewesen und drück hier, dann für 3 Euro gehört's dir oder so, ne? Sowas kann man machen. Und die andere Variante ist das, was du sagst, naja, ich packe halt ein schönes prominentes Wasserzeichen irgendwo an die Seite oder hoch oder irgendwo hin, damit, wenn einer das Bild dann irgendwo benutzt, in seinem Blog oder auf seiner Webseite oder auf seinem News-Ticker, damit dann da mein Name steht und dann werde ich ja ganz berühmt. Dann kommen die alle zu mir und wollen Aufträge haben. Das sind ja so die
das funktioniert auch vor allem so gut. Das
sind ja die zwei Möglichkeiten. Jetzt haben wir schon oft gesagt, dass mit diesen Wasserzeichen, ich habe das früher auch ganz oft gemacht und bin dann aber irgendwann zum Schluss gekommen, ich mache es einfach nicht mehr, weil es bringt nichts. Jetzt gibt es einen Schritt weiter. Und zwar gibt es jetzt einen Google-Algorithmus, der entfernt auch solche prominenten Wasserzeichen, die quer übers Bild gehen, automatisch. Da habe ich gestaunt.
Also rausstempeln würde ich mir bei den meisten noch zutrauen.
Also was absolut Usus ist, und das habe ich bei meinen eigenen Bildern ja gesehen, dass einfach das Bild unten abgeschnitten wird. Radikal.
Also wenn du am Rand quasi dann.
Wenn du unten Namen rechts oder an der Seite irgendwo mal links, mal rechts, je nachdem wie es gepasst hat, hast du irgendwie den Namen hingeschrieben und deine Webseite. Und dann willst du es ja auch nicht so fett machen, weil es soll ums Bild und nicht um dein Wasserzeichen gehen. Also machst es klein. Ja, und wenn es klein genug ist, kannst du es wegschneiden. Stört nicht. Das habe ich oft genug gesehen. Ja, aber jetzt diese Shutterstock-Dinger, ne? So ein fettes X übers Bild und in der Mitte fett dieses Shutterstock-Logo so semi-transparent, ne? Ja, dieser Algorithmus macht jetzt Folgendes. Er lädt sich viele Bilder, die das identische Wasserzeichen haben. Und das ist der Punkt. Wenn es das identische Wasserzeichen ist, also das Kreuz immer an derselben Stelle, das Logo immer an derselben Stelle ist, dann ist es ja das Einzige, was auf allen Bildern gleich ist. Das erkennt dieser Algorithmus. Wir sind hier also mit Sicherheit schon wieder im Machine Learning. Das erkennt der und kann dann dieses Wasserzeichen so invertieren, dass es quasi negiert, also rausgerechnet wird.
Also quasi und jetzt verstehe ich, der braucht also schon eine Datenbasis, auf der
Der braucht eine Datenbasis, aber die
ein hast einziges du ja. Bild wird nicht unbedingt gehen.
Nee, das wird nicht reichen. Aber wenn du jetzt so eine Stock-Anbieter hast oder hast eben, also bei mir war das oft, dass ich nach einer Veranstaltung hatte ich hier bei meinem Anbieter, weiß ich nicht, mal 200 Bilder hochgeladen von irgendeinem Turnier oder sowas. Mhm. Das ist natürlich immer das Wasserzeichen an derselben Stelle. Klar. Mhm. So, und dann geht einfach ein Algorithmus drüber, zieht sich die ganzen Dinger und fertig. Ist ein Proof of Concept aus den Labors, zeigt aber, was möglich ist. Und das Ding ist wirklich hinterher weg. Also auf der Webseite könnt ihr euch das angucken, da seht ihr nichts mehr von. Das ist halt raus. Also mit anderen Worten, bringt nichts. Und Google sagt dann auch gleich dazu, was man denn dagegen tun kann. Nämlich das Wasserzeichen möglichst bei jedem Bild etwas anders gestalten und platzieren, weil das erschwert es für den Algorithmus.
Oder es auch teilweise verbiegen, verzerren.
Genau, also es muss halt anders sein. Mhm. So, und da hat es bei mir gleich wieder geklingelt, dieses alte Katz-und-Maus-Spiel.
Ja, klar.
Kennst du noch die Zeiten, wo man Fernsehprogramm regelmäßig aufgenommen hat?
Oh, mit dem Bug in der Ecke?
Ja, also, und zwar gibt es die VDR-Software für Linux. Das ist so ein Videorekorder, ein digitaler Videorekorder, der halt auf eine Festplatte aufzeichnet, auch vom Satelliten zum Beispiel. Und dann kannst du halt alle Programme, die im selben Bokeh gesendet werden, parallel aufnehmen und alles wunderbar. Hatte ich hier auch laufen, viele Jahre. Und da gab es dann eine geniale Funktion, nämlich automatisch die Werbung zu markieren und dann gegebenenfalls auch gleich automatisch wegzuschneiden, weil das war echt zuverlässig. Warum ging das so gut? Weil da ein Algorithmus das Senderlogo gesucht hat. Und das ist ja immer das unveränderliche Stück, was immer an derselben Stelle im Film ist. Und wenn die Werbung kommt, ist das weg. So, und dann sind die halt dahergegangen, haben gesagt, oh, hier ist das Senderlogo weg, da fängt eine Werbung an und hier ist das Senderlogo wieder da. Hier geht der Film weiter. Das war zuverlässig. Bis sie dann natürlich angefangen haben und haben das Logo dann mal links oben und mal rechts oben gezeigt. Ist euch vielleicht mal aufgefallen, so bei RTL oder Pro7, dass dann nach einer Werbepause das Logo auf der anderen Seite war. Ist schon eine Weile her. Das hat dieser Algorithmus natürlich dann auch irgendwann erkannt, weil er hat dann gesagt, also wenn ich hier einmal ein Logo erkannt habe, dann suche ich das halt in jeder Ecke in einem gewissen Bereich. Naja, und dann sind die Sender dahergegangen, haben es animiert. Das war dann der drehende Sat1-Ball oder so ein Pro7-Logo, was sich gestreckt hat und so verschiedene Dinge gemacht hat.
Ich weiß, warum ich schon lange kein Fernsehen mehr habe, weil das wird mich ja sowas von nerven.
Ja, pass auf, dann haben sie das erkannt und haben dann so eine Animationslogo und Fuzzy-Erkennung, war wieder extrem zuverlässig. Dann kamen die plötzlich mit den wandernden Logos. Da sind die Logos dann an der Seite, das ganz unmerklich, dass, wenn der Film gut ist, merkst du das nicht, aber dann ist das Logo an der Seite einfach mal runtergewandert.
Sorry, das geht nicht.
Von der einen Seite zur anderen Seite.
Nein, das geht nicht.
Dann haben sie angefangen, nachdem auch das erkannt wurde, dann haben sie angefangen und haben gesagt, naja gut, wir müssen ja, wenn der Film weitergeht, das Logo nicht sofort einblenden. Das können wir ja auch ein paar Sekunden später machen. So, ne? Der Film wird ja eh ein Stückchen zurückgespult. Das war ja auch noch so ein Ding. Das hat das Teil dann ja auch irgendwann erkannt. Und dann kommt irgendwann das Logo wieder rein. Ja, dann haben die gesagt, ja gut, das Logo ist nicht mehr zuverlässig, dann nehmen wir jetzt eben den Audiomodus, ja, weil wenn die Werbung kommt, dann hast du in der Regel einen anderen Audiomodus, als wenn der Film läuft und. Das ist so ein Katz-und-Maus-Rennen, ja. Erst gewinnt der eine, dann macht der andere wieder einen Fix. So, und jetzt hat Google halt einen Algorithmus, um hier diese Wasserzeichen rauszumachen. Ja, dann mach doch halt auf jedem Bild ein anderes Wasserzeichen. Ja, wie lange wird es denn dauern, bis der Algorithmus das auch spitz hat? Ich meine, du willst ja auch, wenn du dein Wasserzeichen hast, nicht auf jedem Bild ein komplett anderes Wasserzeichen haben. Das soll ja auch einen Wiedererkennungswert haben. Also das ist wirklich, man kann dann tatsächlich sagen, lasst es halt einfach weg, weil geklaut wird es eh. Ja.
Tja.
Das ist,
Boah.
Weil ich weiß zum Beispiel auch, dass es mal Lösungen gab, wirklich als fertigen Baukasten zu kaufen, dass dein Bild auf deinem lokalen Rechner in ganz viele kleine Stücken zerlegt wurde. Anfangs waren es noch Streifen und dann waren es Stücken. Dann wurden diese Stücken, die dann irgendwann auch zufällige Dateinamen gekriegt haben, auf deinen Webspace hochgeladen. Und dann hattest du ein Plugin für deine Webseite, wo in HTML diese Stücken wieder zu einem Bild zusammengebaut wurden. Damit, wenn jemand mit der rechten Maustaste da draufklickt und das Bild speichern will, immer nur so ein Stück gespeichert hat. und nicht das ganze Bild. Hat jetzt aber auch keiner dran gedacht, dass man einfach einen Screenshot machen könnte.
Ja, aber das ist ja eine andere Auflösung und überhaupt und...
Da haben wir jetzt aber Retina-Bildschirme. Also das ist irgendwie, weißt du, das ist so, es hilft alles nichts.
Ja.
Willst du nicht, dass dein Bild verwendet wird, lade es nicht online hoch.
Genau, druck die dir einfach zu Hause aus, häng sie dir an die Wand, mach eine Ausstellung und dann sehen halt irgendwie nur 10 Leute deine Fotos. Tja.
Heißes Teil. Wusstest du, dass es auch schon Tools gibt, die Bildschirmfotos von Webseiten machen, die größer sind, als die auf dem Bildschirm passen?
Ach so, ja, das gibt's ja schon länger, da wo du quasi nachher so einen langen Streifen hast, wenn die Webseite irgendwie 20 Seiten hoch ist. Ja, das gibt's. Ja.
Mann, wie du es machst, nichts hilft.
Böse Welt.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, ein Public Service Announcement, ein kleiner Hinweis. Wir werden unterstützt von Jimdo. Das sind die mit den Webseiten. Und wenn ihr ein Pro-Paket wollt, dann kriegt ihr das für 15 Euro. Also nicht für 15 Euro, sondern mit 15 Euro Rabatt. Und zwar mit dem Code Belichtigung. Wir haben diverse Websites, Boris genauso wie ich, verschiedene Domains. Und ein Public Service Announcement. Man sollte... Und das habe ich jetzt ganz konkret aus einer E-Mail entnommen. Man sollte möglicherweise, wenn es überhaupt irgendwie geht, seine Website in HTTPS ausführen. Also sprich, es gibt ja normalerweise das ganz normale HTTP-Protokoll und es gibt die sichere Variante davon, HTTPS. Mhm. Das ist quasi dann verschlüsselt. Das braucht euch als Benutzer eigentlich gar nicht interessieren, aber den Herrn Google interessiert das. Und zwar...
Herrn und Frau Google.
Genau, Herr und Frau Google interessiert das. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen bezüglich der Domain absolutanalog.de. Die ist verfügbar als HTTP und als HTTPS, beziehungsweise ich habe es jetzt umgestellt. Und zwar wird Folgendes passieren. Chrome, also der Browser von Google, den ganz viele benutzen, wird... irgendwann im Oktober anfangen, Sicherheitswarnungen auszugeben für diese Website. Mm. Also die Website ist mit HTTP einfach ja nicht so attraktiv für Google wie mit HTTPS. Das heißt, da wird dann eine Warnung in irgendeiner Form ausgegeben, diese Website ist nicht sicher. Ja, und das macht Leute unsicher und das wird mit Sicherheit auch in irgendeiner Form eine Auswirkung auf eine Suchmaschinenplatzierung haben. Und ich erinnere mich, also früher war das noch ein richtig schwieriges Ding, überhaupt so ein Zertifikat dafür zu installieren. Also wenn man eine Website selbst betreibt, dann ist das tatsächlich so eine Sache, die will man eigentlich nicht wirklich tun müssen. Aber man muss sie halt jetzt dann langsam tun. Und mittlerweile geht's ein bisschen einfacher, aber es ist immer noch ein ganz schön viel Technik-Krimskrams, bis das alles sauber läuft. Und wenn ihr so eine Website bei Jimdo habt, dann habt ihr das. Dann ist das eingebaut. Da müsst ihr euch dann nicht drum kümmern. Ist voll automatisch.
Genau, einfach machen.
Einfach machen und das Ding ist HTTPS. Genau, genau. Das heißt, ihr braucht euch da keine Sorgen machen und habt damit natürlich, genauso wie auch mit den Responsive-Webseiten, die Jimdo automatisch macht, einfach eine höhere Suchmaschinenplatzierung. Und die anderen werden es tun. Ihr müsst nachziehen irgendwann.
Was übrigens das vor allem vor dem Hintergrund ja auch eine schöne Sache ist, jetzt nicht nur, weil Google das jetzt erst recht forciert, sondern eben auch, weil du bei Jimdo relativ einfach einen kleinen Shop reinstellen kannst, um mal Produkte oder Dienstleistungen darüber zu verkaufen. Und das habe ich auch lange Zeit gemacht in meinem Shop-System und habe dann auch die ersten Anfragen gekriegt, wieso ist denn das nicht HTTPS? Ich will hier eigentlich nicht ohne HTTPS bestellen. Da habe ich gesagt, naja, aber das ist doch so, als ob du mir eine E-Mail schickst und sagst, du willst jetzt zum Workshop kommen. Es findet ja keine Bezahlung über die Webseite statt damals, ne? Und dann, ja, aber es ist trotzdem unsicher und kann abgehört werden und geschnüffelt werden, wer hat hier wohin geklickt und so. Ah, sag ich, okay, also da ist auch bei den Benutzern ein gewisses Gespür inzwischen da. Und ja, und wenn du HTTPS hast, dann kannst du eben auch so Payment und so alles mitmachen und alles gut. Ja, finde ich super, dass sie das an Bord haben.
Ja, also bei Jimdo braucht ihr euch darum nicht kümmern. Und das ist cool. Und außerdem sind die eh cool und machen alles ganz einfach. Und das, man muss nicht programmieren können, um das zu bekommen, sondern das hat man einfach schon. Also schaut euch mal bei Jimdo um, baut euch mal eine Website, kostet auch erstmal gar nichts. Und wenn man dann tatsächlich upgraden will für mehr Features, 15 Euro Rabatt auf die Pro-Pakete mit dem Code Belichtigung. Jimdo.de/happyshooting.
Ja, dankeschön.
Cool, ne?
Sehr gut.
Tja, lass uns mal gucken, was wir für
Ich werde gerade gefragt, ob man mir auch PGP-Mails schicken kann. Ich sage, ja, kann ich. Kann ich dann halt nicht lesen. Ne?
Mir kann man die schicken, ich kann die auch lesen.
Ja, ich nicht. Ich habe da keinen Bock drauf.
Sowas.
E-Mail ist Postkarte. So.
Wenn man das nicht will, muss das nicht so sein.
Nö, aber E-Mail ist Postkarte. Alles andere ist pain in the ass.
Hier, gut, lass uns Hörerfragen anschauen.
Es müsste jetzt sowas wie Jimdo für E-Mail-Clients geben, die sich wirklich weltweit mal durchsetzen und sowas etablieren. Ah, naja, was weiß ich schon. Review Medien. Peter hat eine Frage gestellt. Kennt ihr eine App oder Webseite, mit der man sich an einem bestimmten Ort die gemachten Bilder anschauen kann? Gedacht als Vorbereitung auf einen Urlaub oder Inspiration an einem unbekannten Ort. Gibt es das, beziehungsweise gab es das nicht mal bei Flickr? Nutzt ihr sowas? Vorbereitung oder Scouting?
Also bei Flickr gibt es einen Map-Modus,
da wo man eine Map,
Bilder. Ne? Das da, also Flickr kann Bilder mit den GPS-Koordinaten auswerten. Und meines Wissens gibt es da auch eine Ansicht, wo man sich eine Karte anschauen kann. Und dann dort die Bilder anschauen kann. Es gab mal Panoramio, das war von Google, glaube ich, was aber mittlerweile eingestellt ist, leider. Da gab es noch mal was. Wir haben schon mal über sowas geredet.
Da klingelt auch irgendwas ganz deutlich bei dir. Also Google hat das natürlich auch bei Google Maps, wenn du an Orten bist, wo Sehenswürdigkeiten oder sowas sind, dann findet man da auch Fotos von Leuten, wo man mal schauen kann. Und echt meine, aber war das dieses Panoramio? Also es gab mal so eine Seite, wo du wirklich hingucken konntest. Was es natürlich auch gibt, sind so Reiseplattformen, wo man sich registrieren kann. Da wüsste ich jetzt aber keine konkreten Namen, da gibt es aber mehr als einen von, wo man dann eben ganze Reisen planen kann oder seine Reise dokumentieren kann und dokumentierte Reisen von anderen sich angucken kann. Und da kannst du halt auch irgendwie nach Orten und sowas gucken. Ah, wie die jetzt konkret heißen, das weiß ich leider nicht. Ich finde jetzt bei Flickr gerade nicht mal die Map mehr.
Flickr Map.
Haben sie die weggenommen?
Everyone's Photos on a Mac. Flickr.com/map.
Vielleicht sollte ich mich mal einloggen. Hilft das?
Du solltest, nee, bin noch nicht mal eingeloggt. Flickr.com/map. Da ist es.
Du bist so ein URL-Errater.
Nee, ich hab's gegoogelt.
Ja, auch, das ist auch eine Alternative. Ich hab's
gegoogelt. Jetzt ist aber die Frage, wie, also das ist jetzt nicht wirklich großflächig, das ist jetzt nicht wirklich sehr fein gestreut, so wie ich das hier sehe. Meine Maus ist verstaubt, so jetzt ist besser.
So, aber wenn ich jetzt Fotos von Stuttgart sehen will, habe ich ein Problem, ne?
Explore World Map. Finden wir übrigens auch im Menü, wenn man genau guckt. Wo.
Ja, ins Menü bin ich nicht gekommen, weil ich einen Login-Screen hatte.
Ach so. Komisch, ich bin nicht eingeloggt und kriege keinen Login-Screen.
Tja.
Das ist alles kaputt. Ich muss hier nochmal ganz kurz zum Thema Scouting schauen.
Also du kannst bei Flickr aber zum Beispiel nach einem Ort suchen und dann findet man auch was. Was finde ich denn, wenn ich nach drei Zinnen suche? Drei Zinnen. Ja, sehe ich die drei Zinnen, da war ich schon. Also Flickr wäre eine Option.
Okay, aber das ist jetzt nicht so ganz granulär, ne? Da findest du nicht überall Zeug. Das ist, Es gab mal was. Es gab mal was, wo man tatsächlich ganz viel gefunden hat, aber ich weiß nicht mehr was, weil ich es selber kaum nutze.
Es gibt eine App.
Damn it! Ich muss ja mal ganz kurz.
Da gibt's eine App dafür. Also wenn ihr da draußen, das ist ja jetzt schon mal eine Aufforderung hier, wenn ihr was wisst, dann. Sagt Bescheid.
Foto, hier ist mein Fotofolder. war das. Das ist total spannend jetzt für die zuhören.
Ja, voll cool.
Apps durchsuchen mit Chris und Boris. Ich muss noch einmal kurz durch den Folder scrollen.
Warum bin ich überhaupt nicht eingeloggt? Kann mir das mal einer sagen?
Gut, ich finde jetzt gerade spontan nix. Nö, lassen wir jetzt mal. Ja. Also solltet ihr was wissen, 522, ab in die Kommentare damit.
Richtig. Ich guck mal, ob ich mich einloggen kann.
Foto-Hotspots. Das war eins von diesen Dingen. Wobei das richtig, das hat uns jetzt gerade, Dankeschön, der David gepostet. Das war eine Online-Website, also eine Online-Website, eine Website, die in irgendeiner Form wohl, aber da ist jetzt auch nichts mehr drauf, so wie ich sehe. Ah, doch. Da war früher mal noch so eine Heatmap drüber. Und wenn man da irgendwo hingeht, dann werden tatsächlich unten Bilder von der Ecke gezeigt. Aber wie genau, weiß ich nicht, weil auf der Karte sehe ich jetzt da keine exakten Marker, sondern ich sehe da nur einen Teil davon.
Komm, machen wir weiter. Das,
ich verlinke das mal, schaut da euch mal selber um. Das,
ich sehe schon vor meinem geistigen Auge 100 Hörer, die sich gerade irgendwie auf den Fingernägeln knabbern, die Haare rausziehen und die Schuhe wieder runterdrücken, weil die Zehennägel sich schon durchgeschoben haben, weil sie sagen, Mensch, da gibt's doch. Und diesen Link, den es da gibt, den schickt ihr bitte auf happyshooting.de zur Folge 522. Deal?
Deal. Dill. Der Peter Benz fragt, endloses Thema Stativ. Hab neulich mal den legendären Stativ-Dreiteiler angehört. Alle Achtung, dass du den noch gefunden hast. Boris, hast du noch das Stativ von damals? Nutzt Christen doch hauptsächlich den Bohnensack. Wie sind die Erfahrungen mit Carbon? Wie groß ist der Gewichtsvorteil? Vorteil auch bei Stabilität und Schwingungen? Und wie empfindlich ist ein Carbon-Stativ in der Praxis und ob es einen Nachtrag zum Dreiteiler geben könnte. Weniger Technik, mehr aktueller Überblick und Erfahrungen. Also er will quasi einen neuen Stativ-Dreiteiler. Sehe ich das richtig?
Bestimmt. Also wir können ja mal kurz auf die Fragen eingehen.
Lass uns mal konkret nur auf diese Fragen eingehen, ja. Sonst nimmt die Sendung heute kein Ende.
Richtig. Habe ich noch das Stativ von damals? Jawohl, das habe ich. Das ist mir allerdings für meine Micro Four Thirds zu groß und zu schwer. Aber ich benutze es hier für die Großformatkamera. Da steht das drauf. Vorteil, also kommen wir erstmal zum Bohnensack. Nutzt du noch hauptsächlich den Bohnensack?
Nicht mehr wirklich. Also ich habe noch diverse hier, aber für mich ist es tatsächlich mittlerweile eher der Fall, dass ich ein Stativ dabei habe.
Dann, wie sind die Erfahrungen mit Carbon? Wieder, also insofern gut, als dass ich noch nie einen Schaden damit hatte.
Für mich auch, Carbon-Stativ ist schön leicht im Vergleich zum gleichen Alu-Stativ zum Beispiel. Also leichter zumindest.
Leichter. Mhm.
Ja.
Oder bei
viel leichter
Gewicht stabiler.
Und bei gleichem Gewicht stabiler, aber also wenn man die gleiche Bauform hat, ist es leichter, aber auch nicht ganz so stabil. In meinen Fällen, wie es bisher in meinem Test ermitteln konnte.
Damit haben wir den Gewichtsvorteil und die Stabilität. Ich kann natürlich jetzt keinen Vorteil Stabilität und Schwingung ermitteln, weil ich natürlich, wenn ich das Stativ benutze, nicht ein anderes Stativ zum Vergleichen dabei habe. Ne?
Ich sage jetzt mal Folgendes. Ein Stativ ist immer nur so stabil, wie es tief ist. Also wenn du ein Stativ komplett ausfährst und auch noch die Mittelsäule hochschraubst und alles, dann ist kein Stativ wirklich stabil. Da musst du schon eins haben mit armdicken Rohren. Das heißt, ich habe durchaus auch mal ein leichteres Stativ dabei. Dann nehme ich das aber und fahre eben die Beine nur ein Segment weit aus und stell es zum Beispiel auf einen Stein, damit ich dann entsprechend höhere Stabilität wieder habe. Das ist immer so eine Abwägung. Deshalb glaube ich, zu dieser absolute Aussage nach Stabilität und Schwingungsdämpfung, die kann ich gar nicht machen, sondern ich passe mir das Stativ dann auf die Situation halt an.
Genau. Ja, mache ich auch so. Und ich habe selten irgendwie stundenlange Belichtung oder so, wo ich das brauche.
Und dann fragte, wie empfindlich ist ein Carbon-Stativ in der Praxis?
Ich habe noch keinen Schaden verursacht und ich gehe jetzt nicht super vorsichtig damit um. Also ich werfe das hinten einfach bei mir in Kofferraum, Ladefläche. Wenn ich das mal mit habe, dann lege ich das einfach so auf die Weide oder auf die Straße. Also
Und
ich schmeiße es nicht, aber ja.
Also ich schon, und zwar indirekt, indem ich mein Carbon-Stativ schon mal im Koffer einchecke. Also im Großen.
Ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht.
Und da wickel ich es halt noch mal in eine Jacke oder so. Da kommt dann ein bisschen was drum rum, aber dann ist das im Koffer drin, und die werden ja manchmal eh nicht so wirklich sorgsam behandelt. Und dann kann das schon passieren, also dass ein Koffer eine Beule hat, aber das Stativ drin hat bisher noch nie ein Problem gehabt.
Joachim ergänzt noch, Kohlefaser ist schwingungsdämpfend, Alu nicht. Aus Aluminium kannst du Glocken und Klingeln bauen.
Jein und ja und nein.
Ich weiß aber nicht, ob der Vergleich auf Stativ funktioniert.
Also es ist, also ein Fakt ist, dass bei gleichem Gewicht das Carbon-Stativ möglicherweise etwas stabiler oder dämpfender ist, aber das.
Ja, und bei gleichem Preis könnte schon wieder das Alu-Stativ gewinnen.
Ja, also deshalb, das ist kein so ein, das ist eher so ein Äpfel-Birnen-Vergleich.
Was ist denn mit Basalt?
Basalt ist auch nur irgendwie
Fragen.
Kohlefaserartiges Ding. Das ist halt
Marketing.
Ja, ganz viel Marketing.
Joachim,
am stabilsten, am schwingungsdämpfendsten sind Holzstative.
Ja, ganz genau.
Ist so.
Ja, die sind super. Aber auch schwer. Was auch immer. Haben wir alles im Stativ-Dreiteiler drin? Ich würde sagen, lass uns mal einen Gewinner ermitteln. Wir sind schon spät dran.
Stimmt, die Gelenkaufgabe. Gelenk. So.
Hier, Aluminium.
Aluminium.
Aber das ist sogar Edelstahl.
Aluminium. Das hier ist Stahl.
Genau.
Nehme ich mal.
Das hier ist Kunststoff.
Meins ist noch viel flimschiger als deins. Wir haben 18 qualifizierte Bilder.
Vielleicht soll ich den Link mal aufmachen, dann kann ich besser gucken. Ja, 18 zeigt er mir auch an.
Was ist denn bei dem ersten Bild? Gelenk.
Gelenk.
Egal, wir würfeln aus. Wir gucken mal. Nummer 1, ich mach das mal. Ich fang mal an. So, 54.
Das ist drüber. 93.
Das geht auch nicht. Tada. 91.
93.
74.
82.
Die 9.
Hey!
Yay, wir haben ein Gewinnerbild. Und zwar ist das von Mammuth. Titel Gelenk. Passt zeitlich rein. Ja, ist ein Foto von, steht da, wer das ist? Nee, steht nicht, aber Tochter oder sowas. Die steht, guckt in die Kamera und steht neben einem Stativ und hat einen Gelenkneiger.
Ja.
Oben in den Händen und stellt gerade an dem Stativ rum, schaut dabei in die Kamera, so ein bisschen überrascht, wahrscheinlich so, hey, guck mal, klick. Und ja, sie ist vorne, also sie ist in der Schärfe, dann dahinter wird's unscharf. Was mir sehr gut gefällt, ist, wie die Haare so rechts und links rumzauseln, aber vor dem, aber hell erleuchtet sind, weil das Licht irgendwie von schräg hinten kommt und vor dem etwas dunkleren, unscharfen Hintergrund einfach ganz toll rauskommen. Hat so ein bisschen was Gedämpftes von der Helligkeit her. Also das ist schon, das sieht so ein bisschen fast schon wie ein bisschen wie eine Abenddämmerung aus.
Und dafür ist es mir ein bisschen zu kühl von der Färbung her.
Ja, wobei, er schreibt da ganz schön kompliziert, als ich die partielle Mondfinsternis fotografieren wollte, interessierte sich die junge Dame erst für das Stativ und dann für die Kamera. Nachdem ich erklärt habe, wie sie Gelenke des Stativs bewegen kann, hatte sie eine Menge Spaß.
Vielleicht ist es während der blauen Stunde aufgenommen. Aber dafür ist wieder zu viel Licht da.
Kannst du nicht sagen. Auf jeden Fall wirkt das Licht so ein bisschen gedämpft. Und das passt aber, glaube ich, ganz gut dazu. Ist so ein hübsches, spontanes Porträt. Sie hat auch so recht schöne Catchlights in den Augen. Das macht sie schön lebendig und so. Das Licht ist total weich auf ihr. Und wie gesagt, so die Separation vom Hintergrund ist total gut gelungen. Das
funktioniert.
Wirkt dann einfach trotzdem ganz rund, finde ich. So vom Schnitt her ist auch immer so ein bisschen schwierig, wo schneide ich Personen durch, wenn ich sie eben kroppe und nicht komplett abbilde. Das hat er so durch den Oberschenkel geschnitten. Und das passt ganz gut. Das fühlt sich ganz natürlich an der Stelle. Gibt's auch, wenn man das so ein bisschen höher oder tiefer schneidet, kann es schon mal komisch aussehen. Mhm. Ja, Mammuf, schick uns eine Mail. info@happyshooting.de. Du kriegst einen Preis, ich weiß aber nicht welchen.
Hier, dann der Dings hier.
Ach so, denn da steht's. Peak Kuf. Design Cuff kriegst du. Den Kuff. Richtig.
Genau.
Also, du hast gewonnen.
Bitte eine E-Mail an info@happyshooting.de. Stichwort Gewinnergelenk und eine Anschrift. Anschrift, sag mal richtig. Adresse. Anschrift. Genau. Wo ich dir den Peak Design Kuff hinschicken kann, den Kaff mit richtig so ein bisschen mit Lederoptik und so. Geil.
Sehr schön.
Oder schick keine Mail, dann behalte ich den. Nein, schick eine Mail.
Das ist jetzt gemein.
Was ich noch ganz schön fand hier, wir haben hier noch, das ist bei uns das 17. Bild von Kapaun, Gelenk ich, also auch ein Wortspiel, Gelenk ich, das ist er offenbar selber, der es tatsächlich schafft, wenn ich jetzt sage, seine Hände hinterm Rücken zusammenzuhalten, ist das jetzt keine Kunst, aber das eine eben von oben am Kopf vorbei, über die Schulter und das andere von unten, von unter der Schulter, senkrecht. Ja, was auch immer. Wenn ihr durch die Aufgabenbilder guckt, dann seht ihr das. Fand ich zum einen sehr schön, dass er so gelenkig ist. Meine Frage, Kapaun, schaffst du das auch andersherum? Weil in eine Richtung schaffe ich das nämlich auch. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, ist das Licht. Das ist das Spiel von Licht und Schatten, finde ich hier. Mhm. Schön ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ganz schön gemacht. Was mir nicht so gefällt, ist der knitterige schwarze Hintergrund. Das finde ich nicht so schön.
Und irgendwie, das ist, also da, er hat, also man sieht ihn von hinten, es ist ein nackter Oberkörper. Und ich würde da auch, glaube ich, hätte da, glaube ich, auch die Uhr abgenommen. Das ist noch so ein bisschen ein Fremdkörper an der Stelle.
Ja, stimmt.
Also dann wäre das Pure noch irgendwie etwas purer.
Ja, da hast du recht. Ich stelle das mal gerade hier in den Schleck, damit die auch wissen, worüber wir reden.
Mhm. Ich habe auch noch eins, das ist die 3. Das ist von Dot Matchbox. Gelenkloses Tierchen. Also der hat einfach die Aufgabe genommen, hat sie umgedreht. Und hat nämlich eine Schnegge fotografiert, wie sie gerade durch den Regen kriecht. Das ist so ein weitwinklige Aufnahme. Also die nasse Straße. Geiles Licht, die Schnecke ist auch super separiert vom Hintergrund, weil sie halt heller ist und der Hintergrund ist dunkel, weil es der dunkle Asphalt ist. Ja, sie hat Catchlights in den Augen, also in den Stielen und am Ende. Und sie kriecht so von links oben nach rechts unten durchs Bild und wird dann, wenn sie noch eine Minute weiter kriecht, dann an so einem feuchten Zigarettenstummel vorbeikommen. Fand ich auch sehr süß.
Ja, das separiert sich wirklich sehr schön durchs Licht, ne, durch die Helligkeit.
Ja. Und es ist schon, und auch so ein Bild kann man so fotografieren, dass es einen Vordergrund hat, in dem Fall eben den dunklen Asphalt vorne.
Richtig.
Ja.
Ja, schön gemacht. Tolle Aufgabe. Tolle Lösung für die Aufgabe. Habt ihr schön gemacht. Und ja, das war's.
Ach so, ja, wir haben eine neue Aufgabe zu vergeben.
Ach so, was hatten wir denn gewotet?
Du hast die doch vorher sicher aufgeschrieben, die
natürlich
Wahl.
Nicht.
Frenetisches Scrollen.
Wir haben nämlich vor der Aufnahme eine Umfrage gestellt.
Schulz wollte ich gerade sagen. Vom 24.08. bis zum 7.09.2017. Die Aufgabe ist Schutz, also der Tag dafür. HS-Schutz.
In dem Zeitraum macht ihr eine neue Aufgabe zum Thema Schutz, ladet sie bei Flickr hoch, stellt sie in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS-Schutz. 24.08. bis 7.09.2017.
So, und jetzt will ich wissen, ob ich recht gehabt habe, ob das erste der Metallvorhang und der zweite, also die zweite Auslösung der Gummivorhang war, der Gummituchvorhang.
Genau, das hier ist nochmal das Geräusch.
Kamera 1, Kamera 2. So, und dann kommt jetzt da gleich die Auflösung dann auch. Die Kamera 1, das ist die Praktika Super DL. Das ist die mit dem Gummituchschlitzverschluss.
Ach nee.
Tja. Die war von 1965 bis ungefähr 1975 in Produktion. Und die Kamera 2, das ist in meinem Fall die Super DL3, die war von 1978 bis 1980 in Produktion. Und der Vorgänger, da wo der Metallschlitzverschluss eingeführt worden ist, die Super DL2, die war von 1975 bis 1978 in Produktion. Wo ist das? Ja, das war's. Vielen Dank. Grätzen. Zählen wieder vergessen. 3, 2, 1, Happy Shooting. Viel Spaß.
Danke. Ja, ich glaube, das, was mich da gefoolt hat, war, dass natürlich auch das Spiegelgeräusch dabei war.
Na klar.
Und das hat halt irgendwie anders geklungen. Das hat wahrscheinlich das Geräusch des Verschlusses eh total überdeckt.
Aber ja, auch so beim Aufziehen hatte ich halt gedacht, da jetzt habe ich es aber ich war genauso falsch rum wie du und auch hier im Slack viele.
Das war mal ein cooles Geräuschrätsel. Das fände ich klasse. Also so Ratespiel, also zwischen zwei Kameras. Cool. Danke, Grisu.
War eine schöne Idee,
ja. Sauber. Ja, fein, dann fein. Bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Euch, die ihr zuhört, heute, wie gesagt, auf zwei Streams parallel. Das hat ganz gut funktioniert. Auf unserem eigenen und auf dem Studio-Link-Stream. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft immer so machen ab jetzt, wenn es geht. Dann, ja, danke nochmal allen, die hier mithelfen hinter den Kulissen. Von Pflegen des Kalenders über Betreuen des Bots und und Hausmeisterei und Co. Danke euch allen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.